herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts im gesamten Potter-Cast-Universum, Radio Ravenclaw. Mit meiner Wenigkeit Mandy und...
Ich bin Robin.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Mir geht's auch sehr gut. Hast du einen schönen Sonntag gehabt?
Ich habe einen tollen Sonntag bisher. Und okay. Du?
Ja, ich war in der Kirche und habe für meine Sünden gebetet. Nein, Quatsch. Wir reden heute über, ist es das vorletzte Kapitel, ne?
Ja.
Das vorletzte Kapitel im Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit dem Namen Erbe Slytherins.
Bevor wir das aber machen, wollen wir noch mal kurz auf unsere Links unten in der Infobox und in den Shownotes verweisen. Dort findet ihr die Links zu unserem Instagram-Account, zu unserem Twitter-Account und zu unserem Patreon-Account.
Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Wir haben das letzte Mal kurz vor der Kammer des Schreckens oder beziehungsweise schon halb in der Kammer des Schreckens aufgehört. Wir haben herausgefunden, dass Ginny Weasley verschleppt wurde von dem Monster in der Kammer des Schreckens beziehungsweise was sich da unten rumtreibt. Und dass sie vermutlich nicht mehr lange zu leben hat, wenn da niemand zur Hilfe schreitet. Die LehrerInnen aus der Schule koren dazu Gilderoy Lockhart aus, der nichts Besseres zu tun hat, als seine Sachen zu packen und zu gehen. Denn Harry und Ron gesellen sich dann zu ihm, um ihnen die Informationen weiterzugeben, die sie von Hermine bekommen haben, dass das Monster in der Kammer des Schreckens ein Basilisk ist, eine Riesenschlange. Und nehmen ihn dann mit zum Eingang der Kammer des Schreckens, der sich im Mädchenklo von der maulenden Myrte befindet. Dann passiert etwas ganz Unangenehmes, denn der Tunnel, in dem sie unten in der Kammer des Schreckens sind, bricht quasi ein und er trennt Harry, Ron und Gilderoy Lockhart. Also Ron und Gilderoy sind auf der einen Seite und Harry auf der Seite Richtung Kammer des Schreckens. Und Gilderoy Lockhart hat mit Rons kaputten Zauberstab versucht, einen Vergessenszauber an die beiden zu zaubern. Hat sich dabei aber selber getroffen. Deswegen weiß der Gute gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Mhm. Und Harry ist jetzt ganz alleine auf sich gestellt in die Kammer gegangen. Und da geht's jetzt weiter.
Genau. Er hat ein Tor geöffnet, was mit Schlangen versehen ist. Und er hat es mit Puzzle geöffnet. Und eigentlich ist die Zusammenfassung von dem, was in dem Kapitel passiert, recht kurz. Harry geht quasi rein, trifft auf Tom Riddle, der an Ginnys Lebenskraft zehrend sich aus dem Buch zu befreien versucht. Harry, die reden ein bisschen, der ganze Plot wird quasi ausgetauscht und es wird quasi gesagt, dass Ginny all diese Schandtaten gemacht hat, hat den Basilisken auf die Schlammblüter quasi geschickt und so weiter und so fort. Im Endeffekt kommt es dann zu einem Epic Showdown, wo der König der Schlangen, der Basilisk, gegen Harry und Dumbledores Phönix Fawkes antritt, der neben sich selbst noch einen sprechenden Hut oder den sprechenden Hut mitbringt, aus dem dann Harry irgendwann das Schwert von Gryffindor zieht, was wir noch nicht wissen, dass es das Schwert von Gryffindor ist, aber das ist es auf jeden Fall. Harry tötet die Schlange und mit dem Basiliskenzahn das Tagebuch von Tom Riddle. Tom Riddle stirbt, Ginny wacht auf und die beiden oder alle machen sich dann auf den Weg zurück, packen Gilderoy und Ron ein und fliegen an der Schwanzfeder von Fawkes durch die Kanalisation wieder zurück in die Toilette der maulenden Myrte und sie klopfen an der Tür von Professor McGonagall an.
Ja, jetzt vergleich mal die Zusammenfassung vom Kapitel mit der letzten oder vorletzten, wo du so 3 Minuten monologisiert hast.
Ja, ich meine, das Ding ist, es ist sehr viel beschrieben, was diesen Kampf halt angeht und es ist sehr viel Plot, wo jetzt die Auflösung kommt, wer dahinter steckt und was da tatsächlich passiert ist. Aber ich glaube, in der Zusammenfassung, weil wir jetzt schon sehr häufig drauf eingegangen sind, was das Rätsels Lösung ist, müssen wir es halt jetzt nicht nochmal quasi.
Ja, das stimmt.
Also, und dann sagte Tom Riddle, dass Ginny's die ganze Zeit war. Oh mein Gott.
What?
Ja.
Aber ich fand's schön, wie die Halle irgendwie genauso beschrieben wurde, wie sie im Film dargestellt ist. Also ich hatte sie so sehr vor meinem inneren Auge. Im Buch wird, glaube ich, auch beschrieben, dass an den Seiten so steinerne Schlangen hochgehen, mehrere Säulen. Und das direkt auf das, ich glaube, das Gesicht Salazar Slytherins zuläuft, wenn ich mich richtig erinnere, dass er das ist.
Wobei es ja im Buch ist es ja quasi der gesamte Körper von Slytherin.
Und im Film ist es nur der Kopf.
Genau, und ich glaube, er wird hier auch als schmalgesichtig irgendwie beschrieben. Und das müssen wir gleich noch mal genauer nachgucken, wie er beschrieben wird. Weil das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das ist anders wie die Erscheinung im Film, die sehr, ich würde fast sagen, Zeus-mäßig ist. Also so ein Vollbart.
Ja, so griechische Gott-mäßig, ne?
Genau, genau.
Und das stimmt.
Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es halt auf jeden Fall ein bisschen anders ist. Aber, also die Umsetzung her im Film trifft es auf jeden Fall auf den Kopf, auch wenn es eine andere Interpretation ist.
Mhm.
Aber ja, also erstmal die Frage, die mir eben gekommen ist, als du dein Part quasi vorgestellt hast. Würdest du sagen, dass der Gang zur Kammer des Kammer schon Teil der Kammer des Schreckens ist? Oder ist das jetzt die Kammer des Schreckens?
Ich würde sagen, das ist jetzt erst die Kammer des Schreckens. Ja. Weil der Gang zählt ja nicht. Du sagst ja auch nicht zum Flur, das ist mein Wohnzimmer.
Aber es ist die Wohnung.
Es ist die Wohnung.
Ist halt die Frage, ob es die Wohnung des Schreckens ist oder das Wohnzimmer des Schreckens.
Ja, vielleicht. Ich würde sagen, es ist nur die Kammer, weil sonst wird es ja Wohnung des Schreckens heißen und nicht nur Kammer des Schreckens.
Ja, das stimmt, Keller des Schreckens.
Ich finde es auch krass, wie lange Harry einfach nichts checkt. Also er rennt dann ja auf Ginny zu, sieht, dass sie nur noch am seidenen Faden hängt und lässt sich und hält wirklich einen extrem langen Plausch mit Tom Riddle.
Ja.
Und er checkt halt 0,0, dass Tom hier gerade der Antagonist ist. Also ja. Tom sagt die ganze Zeit so, oh, ich freue mich endlich, dich zu sehen. Und Harry sagt, hey Tom, wir müssen Ginny hier rausholen. Hier gibt's eine Schlange, das ist voll doof, hilf mir mal.
Ja.
Und Tom nur so, no can do.
Ja, das ist aber das Ding. Tom Riddle ist ja an sich bis zu diesem Kapitel eigentlich ja nicht der Böse, wirklich. Also man erfährt ja nicht so viel über ihn. Aber er wirkt ja schon wie so eine freundliche Person, die sich ja auch dem Plot behilflich zeigt, indem er halt quasi Hagrid zeigt, wie er die Spinne dann hat, worauf der Dialog mit Aragog kommt und so weiter. Und Harry hätte schon drauf kommen können, dass Tom Riddle nicht zu trauen ist zumindest. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass er jetzt erstmal sagt, so, oh, Tom, gut, dass du hier bist. Meine Freundin Ginny ist hier richtig. Und ich finde auch, sein Ton ist ja, wie soll ich sagen, ist so leicht, also er wird auf jeden Fall deutlich schlimmer, je später, also je weiter der Dialog geht. Er ist am Anfang noch sehr reflektiert und ruhig und später wird er dann wirklich zu diesem schreienden Voldemort, der dann immer so, töte sie, ich denke so, okay, chill mal, Tom Riddle. aber wie findest du denn eigentlich, also eine Sache, die mir so ein bisschen den Horror aus diesem Kapitel übertragen hat, ist so diese Angst vor dem Sehen, weil Harry ja die ganze Zeit sich selbst halb erblindet, indem er die Augen so zukneift. Und dann noch in der dunklen Kammer irgendwie was sehen zu können, stelle ich mir sehr schwierig vor. Also, könntest du dir das vorstellen, mit so einer Angst durch so einen Raum zu gehen und dann noch glauben zu,
wie man. Aber ich würde halt auch erst gar nicht darunter gehen. Also, Ginny in allen Ehren, aber no. Aber ja, nee, das ist auf jeden Fall, erschwert alles noch sehr viel mehr. Und dass der Phönix da halt relativ spät auch erst die Augen vom Basilisken rauskratzt, erleichtert halt auch vieles. Also, dann kann Harry sich halt frei bewegen. Und ich find's halt irgendwie auch schön, weil Ginny ist mir gar nicht als so eine einsame Person vorgekommen. Also sie scheint ja zu Beginn in Hogwarts wirklich nicht so viele Freunde gehabt zu haben. Und dass sie halt sich auch dem Tagebuch so krass anvertraut, dass sie sehr im Schatten der Brüder steht. Und was ist, wenn sie nicht nach Gryffindor kommt? Und dass sie so verknallt in Harry ist. Und sie hat schon viele Probleme für eine Elfjährige, finde ich.
Aber ist es so überraschend, weil ich glaube, es ist halt so typischer Teenie-Kram, einfach
aber
so.
Mit 11?
Ja, okay, 11 ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Aber ich meine so im Kontext, das ist halt so Tagebuch-Kram, den du halt auch schreiben würdest. Und im Endeffekt ist es ja eine coole Idee, ein Tagebuch zu haben, was antwortet.
Ja, so ein auf bisschen, jeden Fall. So ein bisschen ratgebermäßig.
Ja, genau, was so ein bisschen der Psychologe in der Tasche ist, der quasi dich therapiert, während du gerade deine Zeit hast. Und das ist auf jeden Fall auch irgendwie interessant, aber natürlich auch gefährlich. Also so ein bisschen schwingt er auch mit, so ein bisschen Stranger Danger-mäßig. Ich weiß nicht, ob das doch man so interpretieren kann. Aber
ich glaube, sie dachte ja erstmal nur, dass das Buch verzaubert ist.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie wirklich gedacht hat, dass da jemand dahinter steckt, geschweige denn Lord Voldemort.
Ja.
Aber das ist auch, finde ich, so gruselig, dass er auch davon spricht, er habe Ginny seine Seele eingeflößt. Also sie wusste ja auch nicht mehr, was sie für Taten gemacht hat und konnte sich nicht mehr dran erinnern. Und ich find's auch krass, dass sie die Schulhähne nicht einfach irgendwie kaputt gehauen hat oder verzaubert hat, sondern halt einfach erwürgt hat.
Ja.
Sie hat, also Hähne zu erwürgen, sehr viele Hähne, ist schon echt eine Hausnummer.
Auf jeden Fall, klar. Also es ist sehr krass, auf jeden Fall. Also Ich stelle mir das halt auch sehr, also auch dieses Ding, was man auch sehr häufig in Serien auch sieht, ist ja dieses, ich bin nicht verrückt, so dieses Ding, was sie ja dann auch Tom Riddle auch immer geschrieben hat, so von wegen, oh, ich sehe hier Blut, was nicht von mir ist und ich irgendwie habe ich Federn überall und was zum Teufel passiert mit mir. Und sie vertraut sich halt einfach diesen Fremden dummerweise quasi an, also ohne, dass sie weiß, dass es dumm ist, aber weil sie halt auch keinen anderen Ausweg hat und wahrscheinlich auch die ganze Zeit im Gefühl hat, wenn sie das jetzt Percy, wenn sie das irgendjemandem erzählen würde, würde sagen, ja, pff, you're right, sozusagen. So. Aber dass es halt schlimmere Konsequenzen hat. Ich meine, sie hat ja auch panische Angst, als Harry sie dann befreit hat, dass sie dann von Hogwarts rausgeschmissen wird und dass sie so eine Enttäuschung für die Eltern auch, ne? ist. Ja, klar.
Also, das war mir gar nicht krass. So bewusst, dass Ginny auch auf dem Pfad stand, gehen zu müssen.
Ja, klar.
Das ist schon krass. Aber also Tom spricht dann ja auch noch mal über die Vergangenheit vor 50 Jahren und dass Hagrid dann ja auch, also dass er den dummen Hagrid in Anführungsstrichen beschuldigt hat. Und was ich mich gefragt habe, weil er sagt ja, dass Dumbledore, also den damaligen Schulleiter Professor Dippet, überredet hat, Hagrid als Wildhüter zu behalten und einzustellen. Mhm. Meinst du, er hat den Imperius-Fluch benutzt dafür? Weil ich finde, jemanden, also das kam mir irgendwie.
Du meinst Dumbledore hat Dippet
mit dem Imperius-Fluch? Es ist eine wilde Theorie, aber weil Professor Dippet, der Schulleiter, war ja so ein, der hat ja einfach nur vor sich hingedippet. Also der hatte nicht wirklich eine Meinung. Also kam er mir so vor. Und Hagrid dann, also die ganze Schule hat gedacht, Hagrid hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Er ist schuld. Und dann jemanden als Wildhüter zu behalten, also die Eltern müssen doch ausgerastet sein.
Von dass, Hagrid oder was?
Nee, von Ach den so, anderen von Schülern, anderen. Dass derjenige, der die Kammer des Schreckens geöffnet hat, also nicht, dass sie das wüssten, aber dass die Gefahr halt einfach besteht, also dass Hagrid nicht einfach nach Azkaban verbannt wurde, das ich wäre glaub, ja eigentlich die, wenn er jetzt die Kammer geöffnet hätte und denjenigen umgebracht hätte, wäre das halt Mord gewesen. Und ich glaube nicht, dass man halt jemanden leichtfertig, der Mord an der eigenen Schule begangen hat oder wo man das glaubt, so leichtfertig noch als Angestellten behält.
Ich glaube, es war mehr so ein Ding, also natürlich jetzt alles Interpretation, wir haben nie Informationen wirklich dazu bekommen, wie es damals wirklich war. Mhm. Aber ich glaube halt, dass der Fall gegenüber Hagrid nicht ganz eindeutig war. Ich glaube, es fehlte an Beweise. Und dadurch, dass Hagrid ja auch gesagt hat, so von wegen, hey, so, ich habe das nicht gemacht, er wird ja nicht gesagt haben, irgendwann, ja, okay.
Aber ihm wurden ja seine Zauberkräfte genommen.
Ja, und ich glaube halt, dass das was war, was sie hätten machen können, aufgrund der Tatsache, dass er Ungeheuer gehalten hat in der Schule. Dass sie dann gesagt haben, also dass halt Tom Riddle zwar gemutmaßt hat und gesagt hat, Hagrid ist der Erbe Slytherins und hat hier die ganzen Monster, guck da mal die ganzen Monster, die man erfinden konnte. Und daraufhin konnte man ihn wahrscheinlich auf die Monster-Tatsache besprechend verurteilen, dass man sagt, okay, du fliegst hier aber sowas von der Schule. Und am liebsten nach Azkaban, aber ich glaube, dann hat Dumbledore gesagt so, wir haben keine Beweise gegen ihn und es ist nur fair, wenn wir ihn zumindest hier auf dem Hof behalten.
Warum?
I don't know, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt nicht, dass es für eine Verurteilung nach Azkaban gereicht hätte.
Ja, aber zumindest von der Schule, nicht noch bei sich einzustellen, weißt du?
Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen halt, keine Ahnung, also vielleicht hängt auch da ein bisschen mit zusammen, dass Dumbledore irgendwie mal gesagt hat oder so, besser kontrolliert er oder züchtet diese Wildkreaturen bei uns, wo wir einen Blick drauf haben, als irgendwo in der Höhle oder bei sich zu Hause oder so. Also ich finde die
Theorie halt krass, dass Dumbledore seinen Willen so durchgesetzt hat, weil Dumbledore hat auch keine reine Weste und ist keine weiße Weste und ist kein absolut guter Typ. Und das finde ich halt irgendwie krass, wenn er so den Imperius-Fluch, nur weil er.
Ich glaube halt nicht. Also das ist schon cool. Der Imperius-Fluch gehört ja von den unverzeihlichen Flüchen. Ja. Also Flüche, die dich auf Lebzeit nach Azkaban bringen. So, und ich glaube nicht, dass Dumbledore sowas machen würde, einfach nur um ein random Kind dann als Wildhüter zu behalten. Also
ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach in Hagrid was gesehen, was ihm ja auch später, also ich meine, Hagrid ist ja auch Teil oder Grund dafür, dass Harry gegen Voldemort siegt am Ende.
Ja, das ist halt auch wieder so eine Frage.
Ja, er ist schon ein ausschlaggebender Charakter einfach.
Auf jeden Fall, er ist ein wichtiger Charakter. Aber wie weit hat Dumbledore im Voraus gesehen, wie wichtig Hagrid sein wird?
Ja,
ne?
Ja, vielleicht. Also, was ich mich auch gefragt habe, weil Riddle sagt auch, dass Dumbledore wegen ihm vertrieben wurde.
Ja.
Warum? Also wie? Das verstehe ich nicht ganz.
Was war denn nochmal der Grund? Ach so, die Angriffe haben nicht aufgehört. Und er konnte quasi nichts dagegen tun.
Meint er das vielleicht, dass er weiter angegriffen hat und Dumbledore deswegen vertrieben wurde?
Ja, ich meine, er hat natürlich.
Oder meinst du, er hat Cornelius Filch, sondern hier
Lucius Malfoy?
Nee, Fudge. So ein bisschen darauf angetippt.
Nee, weil Lucius Malfoy hat ja Fudge so am selben Abend gesagt. Und Fudge war ja selbst so, Bist du dir wirklich
sicher?
Ja, oder
Lucius Malfoy halt so einen kleinen Hint gegeben?
Ne, das kann schon eher sein, weil er ist ja immer noch Voldemort. Es ist halt die Frage, ob er kommunizieren kann außerhalb seines Tagebuches mit Leuten, die sehr weit weg sind. Also wir wissen ja, dass Lucius Malfoy dieses Tagebuch jemanden untergejubelt hat. Aber also ich glaube nicht, dass er einen Hint gegeben hat, sondern dass einfach Lucius Malfoy sowieso auch drauf aus war, dass Dumbledore weggeht. Und es hat ihm halt quasi in die Karten gespielt, dass diese Angriffe halt nicht stoppen.
Ja.
Und das war ja, glaube ich, der zeitgleich der Moment, nachdem Harry das Tagebuch wieder verloren hatte, richtig? Harry hat das Tagebuch schon verloren und danach gab es wieder einen Angriff und danach wurde Dumbledore und Hagrid eingesperrt, beziehungsweise weggeschickt. Und ich glaube halt einfach, das war so ein Punkt, dass es halt einfach zeitlich, man hatte gedacht, es wäre vorbei, die Gefahr wäre gebannt. Nein, ist es nicht und es geht trotzdem weiter. Aber tatsächlich eine Sache, ich habe die Beschreibung gefunden zu Salazar Slytherin, die ich mal kurz vorlesen würde. Harry verrenkte sich den Hals, um das riesenhafte Gesicht sehen zu können. Es war ein altes, affenartiges Gesicht eines Zauberers mit langem, schmalen Bart, der fast bis zum Saum seines verwogenen Steinumhangs herabfiel. Also so ein bisschen, ich musste so ein bisschen an Mr. Miyagi denken von Kill Bill, also einfach so ein asiatischer, also auch wegen dem schmalen Bart. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir halt sehr aufgefallen ist, wo ich direkt so ein leicht, also wo ich halt irgendwie gedacht habe, okay, das ist, also auch diese Beschreibung, weiß nicht, affenartiges Gesicht, wie sieht denn ein affenartiges Gesicht aus?
Mhm.
Also irgendwie finde ich das halt, also die Beschreibung, die trifft irgendwie auf keinen Typen.
Ich finde, ein affenartiges Gesicht sieht
eigentlich sehr breit.
Ich hätte eher gesagt schmal. Also ich finde, die Beschreibung passt schon sehr gut in dieses Zeus-artige Konstrukt, ja, was wir im Film auch sehen, so
aber
mächtig.
Aber der schmale Bart ja dann nicht.
Aber ich finde, schmalen Bart heißt einfach nur nicht so wucherig. Der kann ja auch einfach schmal runtergehen, so länglich. Nicht so buschig wie, also ich denke nicht daran an so einen ganz, ganz schmalen Bart wie du, sondern eher nicht an so einen buschigen wie Dumbledore, sondern so einen glatten, der so runterhängt. Ich denke jetzt nicht an so einzelne Härchen, die man so dreht oder so.
Aber würdest du mir denn zustimmen, dass die Beschreibung irgendwie, also die ist komisch gewählt, oder?
Naja, J.K. Rowling hat ja zu jedem, also Petunia hat ja auch ein Pferdegesicht.
Ja.
Und also ich finde ihre Beschreibung sowieso ein bisschen fragwürdig, weil sie sehr, ja, gerne die Äußerlichkeiten negativ beschreibt, finde ich.
Und das ist halt auch so diese Intention irgendwie, die ich halt gedacht habe, da wo ich drüber gestolpert bin. Ich habe den Satz gewiss 3 oder 4 Mal gelesen und habe die ganze Zeit versucht, mir über zu überlegen, wie sah es im Film noch mal aus und wie kommt man auf diese Beschreibung? Also wenn das Gesicht war, was sie vor Augen hatte, als sie diese Szene geschrieben hat, wie kommt man auf die Beschreibung? Altes, affenartiges Gesicht eines Zauberers mit langem, schmalen Bart. Also lange, schmale Bart, denke ich halt schon so dieses, ja, aber ne, kann natürlich auch sein, dass es wirklich eine andere Interpretation ist, wie, also, wobei der Bart ja eigentlich schon fast ein bisschen Dumbledore-esque eigentlich ist, oder doch nicht? Weil es ist ja so ein Rauschebart.
Ja, genau, das verstehe ich halt nicht. Also Rauschebart finde ich halt eher breit. Und ich finde, auch im Film sieht es halt mehr so wie wallendes Haar aus.
Ja,
also nicht
ja,
so
genau.
Rauschig, sondern sehr mächtig und majestätisch.
Ja, also ich finde, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist halt einfach diese Wortwahl von affenartigem Gesicht zu einer Statue, finde ich einfach. Also es soll ja Salazar Slytherin sein, oder? Also das ist ja quasi das. Ja, genau.
So. Also schätze ich mal.
Und ich denke dann, wenn sie versucht, die Bösen doof aussehen zu lassen, also dann hat sie einen ganz anderen Eindruck, weil ich hatte halt wirklich so einen Affenkopf kurz vor Augen und dachte so, nee, das passt gar nicht.
Ich finde deine Vorstellungskraft da irgendwie zu wild.
Ja.
Weil irgendwie, also für mich ist es sehr wie im Film, also sehr, ja, göttermäßig.
Nee, warte mal, ich habe gerade mal auf das Cover wieder geguckt. Und da ist nämlich auch eine Interpretation quasi drauf. Und da ist es so ein bisschen wie, hast du Aladdin gesehen?
Ja.
Der, wie hieß denn nochmal der Böse? Der dann auch später zu dem Djinn wird.
Ja.
So ist es halt mehr wie so ein Kinnbart ist es quasi. Und das würde dann auch, aber es ist nicht wirklich affenartig, das Gesicht, sondern mehr halt ein sehr schmales Gesicht, was halt mehr wie eine Schlange ähnelt, wo der Bart dann quasi wie so eine Schlange ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
Vielleicht wollte sie das irgendwie machen, aber keine Ahnung. Es ist eine komische Formulierung, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin und dachte so, hä? Was zum Teufel? Was war das Gesicht, was sie vielleicht irgendwo in einem Notizbuch hingemalt hat?
Ich glaube nicht, dass
diese Beschreibung ist.
Ich glaube tatsächlich, dass sie sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat.
Ja,
und einfach beschrieben hat. Ja. Aber naja. Wie glaubst du denn eigentlich, kam Forks rein, wenn der Zugang zu kaputt gemacht wurde, von, also mit den Steinen?
Kam er nicht von einem, von einer Öffnung aus der Decke?
Naja, aber gibt's eine Öffnung aus der Decke und wo ist die? Also ich glaube, ja, es wird nicht beschrieben im Kapitel, wo er herkommt, sondern ich meine, er fliegt sie ja auch durch diese Höhle wieder raus und durch den, durch das Badezimmer.
Aber hat sich die Tür hinter sich, hinter ihm wieder verschlossen?
Vielleicht hat Dumbledore ihn auch appariert.
Wen jetzt?
Forks.
Aber in die Höhle?
Ja.
Aber er ist ja nicht in der Höhle.
Nein, nicht Dumbledore, sondern
Forks. Ach so, ah ja, jetzt verstehe ich.
Mit dem Hut.
Das könnte sein, auf jeden Fall. Aber das ist halt,
oder es gibt halt noch ein Schlupfloch, von dem Dumbledore halt weiß. Weil offensichtlich hat Ron ihn ja nicht gesehen vorher, weil er kennt Forks ja nicht.
Ja.
Und ist auch kein Vogel vorhin ihm vorbeigeflogen, so überrascht, wie er tut oder wirkt.
Ja, das stimmt. Er sagt ja von wegen, hey, wo hast du den Vogel her und so. Aber ich dachte mir, irgendwie war in meinem Kopf, war, dass aus einer Öffnung rauskommt, wo halt kein Mensch überleben würde, wenn er daher die Kamera reinkriegt.
Aber die muss dann ja irgendwo sein, diese Öffnung. Weil es ist ja im Keller oder im Untergrund.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wo ich jetzt gerade keine.
Kannst ja nicht einfach mitten im Gang einfach so ein Loch haben und dann so, ja, hier ist die Decke von der Kammer des Schreckens, damit die auch ein Luftloch haben da unten.
Ja, irgendwann müssen die ja Sauerstoff auch kriegen.
Ja,
also ist es Teil der Kanalisation eigentlich? Nee, ne? Es ist nochmal weit darunter, nehme ich mal an.
Ja, sehr weit darunter. Die sind ja sehr, sehr lange durch diese Rutsche gerutscht.
Aber speaking of Forks, die Beschreibung ist ja, von seinem Gesang ist ja fürchterlich. Also es ist ja wirklich, dass es ein ohrenbetäubender Lärm ist und so weiter.
Echt? Ich hatte es eher so als Singsang.
Ja, als Singsang, der aber immer lauter und schriller und aggressiver wird.
Warum eigentlich?
Ja, das wollte ich dich fragen.
Naja, vielleicht, weil die Bedrohung größer wird oder so. Ich glaube, das hat keinen größeren Grund.
Na, es macht halt erst einen sehr bedrohlichen Eindruck.
Ja, vielleicht ist das einfach hinaus. Der Kampfmove von einem Phönix, dass der einfach schreit.
Ja, das kann sein, auf jeden Fall. Aber es ist, ja, es ist sehr, sehr Deus Ex Machina-mäßig, wie Fox da reinkommt eigentlich. Also, es ist wirklich
halt sehr gezaubert.
Ist das Zauber? Das muss Zauberei sein.
Das muss Zauberei sein, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
Ach ja.
Crazy finde ich auch, dass Riddle wird ja immer mächtiger und stärker, umso mehr Zeit vergeht und umso mehr Lebenskraft er von Ginny aussaugt. Und im Buch wird es so beschrieben, dass der Umriss von Riddle näher oder schärfer wird. Also stelle ich mir das so ein bisschen vor, als würde er so einen Weichzeichner auf seinem Körper haben, der immer weniger gemacht wird. Und im Film ist er ja, glaube ich, in Schwarz-Weiß dargestellt und so mit weniger Transparenz. Und immer, umso mehr Ginny stirbt, umso mehr Lebenskraft bekommt Riddle und umso schärfer wird er, sage ich jetzt mal.
Aber wie funktioniert das? Also ich meine, ich finde es überraschend, wie präzise überhaupt die Beschreibung ist des Horcruxes. Weil er sagt ja von wegen, er hat sein eigenes Selbst quasi gespeichert in diesen Seiten. Und ich finde, das ist eine sehr gute, also da würde ich schon, da wäre ich mit drin, dass Joanne K. Rowling sich damals schon gedacht hat, vielleicht packen wir das in Zukunft noch mal aus, diese Thematik, dass er sich in verschiedene Gegenstände hat reingepflanzt, einfach nur, um quasi sich selbst da verfügbar zu machen. So ein bisschen wie
Speicherstände. Glaubst du, sie hat das damals nicht geplant?
Ich glaube nicht, dass sie das so früh geplant hätte, weil, also, dafür sind halt diese ganzen, also, ich finde, die letzten Teile sind sehr twisty, von wegen, Dumbledore wusste schon immer über die Horcruxe Bescheid und es war immer schon eine Jagd nach Horcruxe und er wusste, dass Harry ein Horcruxe ist. Das war ein bisschen too much. Also klar, es musste irgendeine Erklärung geben und die Horcruxe, finde ich, sind eine kompetente Beschreibung für das, was passiert. Aber ich fand halt die Beschreibung, wie wir sie später von Horcruxen haben und wie sie hier über das Tagebuch sind sehr übereinkommend. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Joanne K. Rowling vielleicht irgendwann, als sie dann sich was überlegen musste, wie sie das Ganze zu Ende bringt, dieses Tagebuch, wie habe ich das denn damals nochmal beschrieben? Ach ja, Voldemort hat sich selbst irgendwo hingepflanzt und so. Und
Seele aufgeteilt. Und er sagt ja auch selber, dass er in seine Seele eingeflößt hat in Ginny.
Ja, genau, ja, genau.
Stimmt.
Das auf jeden Fall. Und ich habe gerade noch mal die Szene gefunden, wo Forks reinkommt. Und dann Bezug nehmend auf den Song von Forks, dass Harrys Rippen erzitterten, brachen hoch oben an der Säule neben ihm Flammen aus. Ein schallachroter Vogel, groß wie ein Schwan, tauchte aus den Flammen auf und zwitscherte seine unheimliche Musik der gewölbten Decke entgegen.
Vielleicht also, mit Flohpulver?
Strohpulver?
Naja, mit einer Flamme.
Naja, aber es
in dem doch, Kamin?
Ja.
Kann schon also sein.
Oder er hat sich halt, können Phönixe Feuer speien?
Nee, aber so sie lösen sich ja in Feuer auf. Und ich weiß halt nicht, ob sie sich teleportieren können, indem sie sich in Feuer auflösen und woanders wieder in Flammen gehen und dann entstehen, weißt du?
Meine Idee wäre halt gewesen, dass er vielleicht durch eine Feuerexplosion die Decke eingebrochen hat, so ein
nee.
Stück. Weil es brach Feuer aus und
nee, der ist schon durch Säulen. Der ist schon durch das Feuer gekommen. Der ist jetzt durch das Feuer gekommen. Der ist nicht durch die Decke gekommen, Robin. Das sehe ich aber nicht so.
Naja, aber war das Feuer schon immer da?
Nee, das ist ja jetzt gerade ausgebrochen, weil er gerade mit Flohpulver gereist ist oder so. Also, na klar, Dumbledore hat den in den Kamin geschmissen, ein bisschen Flohpulver rein und zack, bumm, war der in der Kammer des Schreckens.
Und schmeißt ihn so bowlingkugelmäßig so in den Kamin.
Mit dem Hut noch dazu.
Ja, wirklich.
Dritter Ausgang. Der arme Vogel, wirklich.
Oh Mann. Ja, es ist ein bisschen wischiwaschi. Man weiß nicht ganz genau, warum ja, er jetzt stimmt. da ist. Aber das fand ich halt nochmal interessant, weil bei mir brach halt diese Flamme an der Decke aus und ist dann da rausgeflogen.
Nee. Sehe ich anders. Okay. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe noch mal eine Frage, weil der Basilisk wird ja jetzt gerufen, ne?
Ja.
Also Tom ruft den Basilisken und er soll Harry töten.
Mhm.
Und da habe ich mich gefragt, also Tom beherrscht ja diese Schlange. Und meinst du, dass die Schlange und der Basilisk halt von Grund auf böse sind? Oder dass der Basilisk eigentlich gar keine Lust hat, so böse zu sein und Harry zu töten, weil er schleudert ja Harry noch irgendwann den Hut zu, wo er ja dann das Schwert rauszieht.
Das kann natürlich ist Fawkes, der dem
Der Schwanz vom Basilisken schleudert dem das irgendwann zu.
Aber das ist eher zufällig, glaube
ich. Ja, das kann natürlich sein, dass es Zufall ist. Aber vielleicht möchte auch ein Teil von mir denken, dass der Basilisk einfach so denkt, boah, Tom, ey, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock. Oder ich finde es echt nicht fair von dir.
Weißt du,
vielleicht haben Basilisken, ich meine, vielleicht haben die auch einfach, sind die auch gegen Voldemort, genau wie die Spinnen.
Ja. Ich glaube ein bisschen, also ganz kurz beim Lesen habe ich gedacht, in einer alternativen Welt hätte Harry Tom Riddle so besiegt, dass er den Basilisken übernommen hat. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen diese Zwiespalt, ob Harry jetzt Gryffindor oder Slytherin ist. Wenn Harry Slytherin wäre, hätte er dieses Kapitel wahrscheinlich so beendet, dass er irgendwann selbst Parle gesprochen hat und den Basilisken auf Tom Riddle gejagt hätte. Nicht, ob das jetzt besser wäre oder
warum
so.
Warum hat er das auch eigentlich nicht probiert, ne?
Also
im Film probiert er es, da spricht der Parsel zu der Schlange,
stimmt, ja.
Aber im Buch nicht.
Ja, das ist eigentlich interessant, aber wahrscheinlich ist halt sein Parsel nicht ausreichend gut. Ist
ja,
halt
der spricht doch fließend.
Naja, aber vielleicht ist es mehr so ein Kinderfließend als Tom Riddle, der halt expertenfließend spricht.
Ja, das weiß ich aber nicht.
Also er hat ja auch nur über Voldemort quasi diese Erkenntnis über Parsel überhaupt erst gelangt. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Splitter in ihm.
Ja, ich finde aber auch, dass der Kampf mit dem Basilisken super unspektakulär im Buch ist und super kurz.
Es geht.
Ich finde ihn sehr kurz im Gegensatz zum Film, weil im Film weiß ich noch, ey, wenn diese Schlange erstochen wird und so schwankt und dann gegen die Kamera fällt quasi.
Mm.
Ich habe mir jedes Mal die Hose gemacht, wirklich. Ich finde das so gruselig. Und wie er dann noch durch die Rohre läuft und ich weiß, ob der hinterkommt. Das gibt's im Buch nicht. Also er läuft nicht noch durch andere Rohre.
Ja.
Das spielt sich alles in der Halle ab.
Aber das ist auch in Ordnung.
Und recht schnell wird er auch erstochen.
Naja, das ist recht schnell. Es geht schon eine Weile.
Na, nicht so
also
lang.
Also es geht ein bisschen länger, glaube ich, als dieser Kampf gegen Quirrell am Ende. Wo ich auch mal sagen
Findste?
Muss
schon. Ich fand's sehr schnell.
Also ich fand's okay schnell. Also nicht unnötig in die Länge gezogen, aber jetzt auch nicht so, dass man es schnell abgefrühstückt hätte.
Mhm.
Aber auch wieder so ein bisschen die Parallele mit dem ersten Buch, was wir auch besprochen haben, wo ja auch die Endszene genauso ist, von wegen ersten Gespräch mit quasi Voldemort und danach halt ein Kampf.
Mhm.
Und ich fand den Kampf hier auf jeden Fall besser. Es gibt ein paar Momente, wo ich denke, okay, da wäre Harry fast quasi an seiner Dummheit gescheitert oder an purem Zufall, wie als er sich den Hut aufzieht und das Schwert ihm auf dem Kopf fällt.
Ja, wirklich.
Wo ich denke, what the fuck? Also,
warum zieht er sich auch den Hut an?
Naja, gut, ich meine, es ist ein Hut und er wusste ja nicht von wegen, was er jetzt machen soll. Vielleicht hat ihm ein magisches Schild umgeben, wenn er diesen Hut trägt oder so. Aber im Endeffekt hatte er dann ein massives Einhandschwert in sich drin, was ihm einfach auf den Kopf fällt. Und das hatte so, okay, wenn dir das falsch auf den Kopf fällt, bist du bewusstlos.
Ja, wirklich.
Also das hätte halt auch ganz, ganz anders enden können.
Ja, das stimmt. Aber Fawkes regelt auch so ein bisschen den kompletten Kampf für ihn, ne?
Ja, es ist also, sehr Pokémon-mäßig.
Ja, er macht alles. Er bringt Harry quasi, er heilt Harrys Wunde, weil er ja vom Basilisken gebissen wurde. Mhm. Und Phönixe haben heilende Tränen, wie wir wissen. Mhm. Und er bringt ihm nachher noch das Tagebuch, in dem er dann den Zahn reinrammt und was dann Tom umbringt. Und die Frage ist halt auch, wenn alles vorbei ist, ne? Tom ist tot quasi, oder die Erinnerung von Tom ist tot. Mhm. Und das Tagebuch hat dieses Loch. Es steht nicht dabei, ob er das Tagebuch mit aus der Kammer nimmt. Und wir wissen, dass, also im Film gibt es, glaube ich, Dumbledore. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, ja, doch, klar. Und es gibt ja dann auch noch die Szene, wo Lucius Malfoy Dobby dieses Buch gibt, wo dann die Socke drin ist.
Ja, genau.
Das heißt, er muss das Buch ja schon mitgenommen haben.
Naja, im Buch steht's nicht, dass er es mitgenommen hat.
Bist du dir sicher?
Ja, ich glaube, ich habe drauf geachtet.
Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mitgenommen hat.
Aber ich meine nicht, dass es drin, also im Buch, im Film ist es definitiv so, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es im Buch nicht drin steht, dass er es mitgenommen hat. Ja. Vielleicht wurde es einfach nur nicht erwähnt und es ist als Voraussetzung einfach klar, dass J.K. Rowling davon ausgeht, dass er es mitnimmt, so.
Ja, aber das ist ja ohnehin so eine Frage, ne? Also, wir haben ja ganz am Ende der Serie haben wir nochmal dieses, dass die Gang nochmal zurückkommt oder Ron und Hermine gehen zurück nochmal in die Kammer des Schreckens.
Ja, das frage ich mich auch. Liegt der Basilisk jetzt wirklich 4 Jahre da oder wie lange das auch immer dauert? Genauso in der Position?
Ja, vor allen Dingen halt wirklich unverändert. Also auch, dass da auch keiner hingeht und das mal irgendwie überprüft, weil ja auch Harry und so, die werden ja diese Geschichte erzählen und dass sie einfach sagen, ja, okay, I guess. Ohne, dass immer jemand hingeht und sagt so, können wir uns das mal bitte angucken? Entschuldigung, ist es was unter der Schule? Aber nein, sie lassen die Schlange einfach da. Gut, was willst du auch machen? Ich meine, die ist ja auch tonnenschwer. Ja, die ist riesig, ne? Aber keine Ahnung.
Meinst du, die kann man mit einem Wutschen und Wedeln hochzaubern und rauszaubern? Hat der Zauber Wingardium Leviosa eine Gewichtsbeschränkung?
Ich glaube, wenn, dann hängt es mit der Zauberkraft an. Also, dass du dann Flitwick als besonders mächtiger Zauberer kann dann, weiß ich, 1 Kilo wiegen oder mehr. Und halt die Schüler können am Anfang, deswegen üben sie ja mit Federn.
Ja, ja, aber eigentlich, weil die halt nicht fallen. Federn fallen nicht. Dachte ich zumindest. Also stell dir mal vor, du hast 20. Also
die fallen doch natürlich.
Also ja, aber die fallen, die machen keinen Lärm. Also stell dir mal vor, du hast 20 Schülerinnen und du machst es mit Steinen.
Ja.
Also es kann erstmal richtig schief gehen und laut sein. Und wenn es mit der Feder macht, kann halt nichts passieren.
Aber warum auch zum Beispiel schneiden sie dann den toten Basilisken nicht in Scheiben und transportieren den so ab?
Oder verkochen den noch?
Ja, halt einfach
so. Beim Halloween oder so gibt's gebratenen Basilisken.
Aber es gibt ja auch diese Szenerie bei dem MCU, bei Marvel Cinematic Universe, wo die Nachwehen von Avengers 1 ja noch in Spider-Man, den ersten, Homecoming, noch aufgebaut werden, dass halt Vulture halt diese Alien-Mechanismen halt bergt. Mhm. Und das ist so sein Ding, wo er dann seinen Supersuit oder was auch immer bauen kann. Und so.
Schatz, wo ist mein Supersuit?
Aber dass sie halt das nicht mal irgendwie aufnehmen von wegen, also gut, ich meine, wie auch, ne, aber dass halt irgendwie jemand sich einschleicht oder so oder die Basilisken entfernt und so, nö, der bleibt einfach da.
Ja.
Also irgendwo auch consistent, weil wir haben ja keine andere Beschreibung bekommen, aber ist auch irgendwie ein bisschen weird.
Ja. Ja, und das war zumindest jetzt auch eher schon das Ende, ne? Also wir treffen jetzt noch auf Ron und den vergessenen Gilderoy Lockhart. Mhm. Und ich frage mich auch, weil Hermine und Ron gehen ja dann auch im letzten Teil noch mal runter. Wie kommen die beiden denn dann da wieder raus, wenn du nur diese Rutsche wieder hochgehen musst? Also sie war ja super lang. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage für das letzte Buch.
Ich habe auch keine Ahnung. Also ist denn dann, also begleitet man denn im Buch, ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es nur einmal gelesen, aber begleitet man denn dann Hermine und Ron, wie man Harry jetzt begleitet hat? Wechselt dann die Narrator sich?
Ja, das weiß ich nicht. Also im Film ist es ja so, dass du dann noch mal zu Hermine und Ron, da küssen sie sich ja. Also ich glaube schon, dass wenn da der Kuss fällt, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir die da auch noch mal sehen.
Aber ich finde es halt verrückt, wenn dann genau da dann zum ersten Mal der Narrator nicht Harry ist oder dass man nicht Harry begleitet.
Aber Harry ist ja auch nicht der Narrator von dem Buch.
Naja, aber es ist schon viel, also ich interpretiere mal sehr viel durch seinen Blick quasi.
Aber es ist ja quasi ein Allwissender, also ein unreliable, also ein nicht verlässlicher Narrator, der sich auf Harry fokussiert, aber trotzdem nicht durch Harry spricht. Also es ist nicht Harry, der das erzählt.
Nicht durch Harry, aber schon der Narrator weiß nur das, was Harry weiß.
Ja.
Also er beschreibt dann immer, Harry wusste nicht, wozu das gehört.
Genau,
aber
ja.
Genau, das hatten wir ja auch ganz am Anfang, diesen Shift von Petunia Weasley und Vernon Weasley, Petunia Dursley und Vernon Dursley, mhm. wo sie dann gewechselt hat zu Mr. und Mrs. Dursley,
ja.
als wir dann die Sicht von Harry einnehmen. Und ich glaube, die Sicht haben wir halt nicht irgendwo weggelassen irgendwann. Zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und halt, und dann wird es interessant in Zukunft, ob wir dann irgendwann die Ron
Aber es wird halt nehmen. Schon irgendwie mal erzählt, dass Ron das und das gemacht hat, aber nicht, wir haben Ron nicht begleitet, aber
so posthum
quasi. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall kein rein Harry-fokussierter Erzähler.
Ja, wobei
ich hatte auch, also wenn euch das interessiert, ich hatte das in der allerersten Folge von Radio Ravenclaw, habe ich das mal analysiert und da steht, habe ich das erzählt. Also da ist das drin. Da müsste ich mir jetzt aber selber noch mal anhören, was ich da gesagt habe.
Aber ich glaube schon, dass weil, also, wenn zum Beispiel Ron hat das währenddessen gemacht, die letzten paar Wochen oder so. Mhm. Ich glaube halt schon, dass das halt was ist, was Ron Harry erzählt hat und dementsprechend Harry weiß.
Das kann sein,
Also, ja. Harry ist halt schon irgendwo einstehend für den Leser.
Ja, schon. Aber wir haben keine Ich-Perspektive.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ja. halt so von der Art und Weise ist wäre auf jeden Fall interessant. Müssen wir da in Zukunft darauf achten,
ja.
wie es dann ist. Aber du sagst es schon. Ich finde noch ein paar witzige Geschichten sind da so drin, als dann Harry sagt, in welcher Kette die quasi rausfliegen.
Mhm.
Dann sagst du, du und sie sind und dann so, ja, und dann Ron hält sich an Gilroy Lockhart fest und dann Ron so, das bist du, du Vollidiot. Das fand ich sehr witzig.
Wie anstrengend das auch für Ron gewesen sein muss, die ganze Zeit da mit Gilroy, der sich an nichts erinnern kann, ja. abzuhängen.
Ja, das stimmt. Und
naja, aber die drei, beziehungsweise jetzt vier, fliegen dann ja mit Fawkes raus und der bringt sie quasi schnurstracks zum Professor McGonagalls Büro, wo sie jetzt auch erstmal klopfen. Und genau. Ginny hat natürlich panische Angst, dass sie von der Schule fliegt. Zu Recht.
Aber also glaubst du auch, dass, also Fawkes hat schon Zauberkräfte, die sie leichter machen. Sie werden jetzt nicht tatsächlich, also der Vogel ist jetzt nicht physisch so stark, dass er.
Ja, es ist halt ein Zaubervogel. Was der kann, das weiß niemand.
Okay. Weise Sprüche mit Mandy. Yeah. Also ich glaube schon, dass es halt eine magische Belegung ist, im Sinne von, ne, fass mir an den Schwanz und dann fliegen wir quasi ein bisschen schwerelos oder so. Also den Vogelschwanz, nicht den.
Das nächste Kapitel heißt, glaube ich, Dobbys. Was, wie heißt es? Du hast das Buch gerade, Dobbys.
Belohnung. Dobbys Belohnung.
Dobbys Belohnung heißt das nächste Kapitel. Und wenn ihr da schon gerne mal vorlesen wollt, könnt ihr das bis zur nächsten Woche machen.
Genau.
Wie gesagt, sind die Instagram, Twitter und Patreon-Links von uns unten in der Video- und Shownote-Beschreibung, was auch immer. Und dann treffen wir uns einfach nächsten Montag hier zum allerletzten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
Genau, und dann gucken wir den Film und dann geht's auch schon zu Buch 3 weiter.
Oh.
Wo ich ja gespannt bin, weil das ist einer meiner Lieblings-, also in meiner Nostalgie-Brillensicht ist es einer meiner also Geschichten.
Ja.
Sowohl im Film als auch im Buch.
Ich bin froh, dass wir das dann hinter uns haben, aber ich bin auch, ich weiß, dass Buch 3 halt auch noch näher an Buch 4 ist und ich weiß, Buch 4 ist.
It's gonna be a wild ride.
Ja. Naja, wir hoffen mal, ihr habt noch einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche.
Mhm.
Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche Montag zum letzten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens bei Radio Ravenclaw.
Ja.
Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Tschüss.
Tschüss.